herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Sonderausgabe von 040 Hamburg streng vertraulich ist zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 erschienen. Zu diesem Tag habe ich mit einem Dutzend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleiner und größerer Städte rund um Hamburg gesprochen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man Politik da macht, wo Politik wirklich auf Wirklichkeit trifft, wie es ist, die Entscheidung aus Berlin umsetzen zu müssen, die Entscheidung aus den Hauptstädten umsetzen zu müssen, wie sich diese Menschen fühlen, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich von den Medien vernünftig behandelt fühlen und so weiter und so fort. Es sind 12 wunderbare Gespräche geworden, die einen tiefen Blick in die Lebenswirklichkeit von Städten, in die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß dabei. Los geht's, 12 Gespräche. In dieser Folge habe ich zu Gast...
Ich bin Jan-Hendrik Röse, 62 Jahre alt und Bürgermeister der Stadt Buchholz in der Nordheide.
Und ich freue mich sehr, lieber Herr Röse, dass Sie heute hier sind. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich spreche ja mit 12 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und die Sorge war da, oh, ob das nicht zu ähnlich wird. Und es wird nicht zu ähnlich, weil jeder hat so ein eigenes Thema dabei. Mhm. Und Sie haben ein interessantes Thema. Sie sind Bürgermeister seit 2014.
Genau.
Richtig? Mhm. Und Sie treten nicht mehr an.
Korrekt.
Korrekt. Müssen Sie, lassen wir mal so stehen und erzählen erstmal, wie Sie Bürgermeister geworden sind. Sie gehören zu denen, und das kann ich dann verstehen, die in der Stadt, in der Sie geboren sind und aufgewachsen sind, Bürgermeister geworden sind. Können Sie nochmal beschreiben, was das nochmal so besonders macht, anders als wenn man, ist auch schön, der Kollege aus in Ahrensburg, der aus Bonn kommt oder andere, die mehr oder weniger aus anderen Städten kommen, aber nicht dort aufgewachsen sind. Ist das ein Unterschied, wenn man in der Stadt Bürgermeister ist, die Heimatstadt ist, selbstverständlich, und war das ein Grund dafür, dass Sie es gemacht haben?
Nein, ein Grund war es nicht, aber ich glaube, es ist schon etwas Besonderes und ich empfinde das auch als einen Vorteil. Mhm. Gegenüber jemandem, der von irgendwoher kommt, weil man natürlich die Stadt sehr gut kennt, man kennt die Entwicklung sehr gut, man ist sehr gut vernetzt. Natürlich war ich nach der Schulzeit, Studium, erste Arbeitsstelle etc. auch mal außerhalb von Buchholz und habe dort gelebt. Aber man bleibt ja immer verbunden. Das heißt, ich bin dort eingeschult worden, bin auf das neu gebaute Gymnasium gegangen etc. Also und ich glaube, wenn man die Stadt so gut kennt und auch die Entwicklung, dann hat man schon vielleicht auch noch ein anderes Bild auf die Stadt und auf die Entwicklung und wie sie sich vielleicht dann auch entwickeln könnte.
Interessant ist übrigens, Martin, dass es ja so viele Menschen gibt, die irgendwo aufwachsen und dann erstmal, wenn sie dann mit der Schule fertig sind, sagen so, jetzt reicht's, dann die Stadt verlassen, und ich kenne da so viele im Freundes- und Bekanntenkreis, sagen, niemals komme ich hier wieder zurück, um dann 10 Jahre später dann doch wieder zurückzukommen. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Gab es auch diesen Niemals-Moment oder war Ihnen klar, ah, das ist so schön in Buchholz, eines Tages bin ich hier wieder?
Nein, ich hatte das so ähnlich. Also meine Schwester hat damals, sie ist 3 Jahre älter, in Erlangen studiert und ich fand das einfach toll in so einer Studentenstadt, und da ich auch gerne Ski gefahren bin und es auch nach wie vor tue, habe ich geguckt, welche Stadt in Süddeutschland ist denn ganz gut für Jura, und das war Freiburg im Breisgau, und deshalb war für mich eigentlich klar, ich versuche nach Freiburg zu kommen, das hat dann auch geklappt.
Schön nah an den Bergen, Österreich in der Nähe.
Ja, und Schwarzwald damals auch, wir hatten damals tatsächlich Mitte der 80er auch viel Schnee dort. Insofern war alles gut.
Und dann sind Sie haben es gesagt, Sie haben Jura studiert, sind vom Beruf Rechtsanwalt und Notar.
Genau.
Sind dann aber trotzdem warum und wann nach Buchholz zurückgekommen?
Also ich bin eigentlich beruflich nach Buchholz zurückgekommen. Okay. Meine erste Arbeitsstelle war allerdings im Osten, in Rostock und dann in Schwerin. Und ich hatte ja auch aus meiner Studienzeit, ich habe mal in einem Anwaltsbüro in Buchholz Praktikum gemacht. Da hatte ich auch immer weiterhin gute Verbindungen. Und dann haben die gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, dort anzufangen. Ich fand das ganz gut, und Buchholz ist ja auch nah an Hamburg gelegen. Insofern habe ich gedacht, doch, mache ich. Ich hatte es allerdings mir damals auch, als ich die Schule verlassen habe, nicht vorstellen können, in Buchholz dann unbedingt wieder zu leben und zu arbeiten.
Warum nicht eigentlich?
Ja, weil ich glaube, als junger Mensch hat man dann auch so den Drang, mal was Neues zu erkunden. Und nicht, weil ich Buchholz nicht mochte oder mich unwohl gefühlt habe, aber irgendwie wollte ich ein bisschen was sehen. Und das war der Grund, weshalb ich gedacht habe, nee, also in Buchholz zu arbeiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Okay, dann doch. Wir kommen nachher noch über Buchholz, ja auch eine der Städte, die so ein bisschen, ich will nicht sagen, so ein kleines Hamburg ist, aber wo ja unglaublich viele Menschen leben, die in Hamburg arbeiten, umgekehrt, also wo man, also es ist, wo es auch heute gar nicht mehr so einfach ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden, kommen wir gleich dazu. Mhm. Als Jurist liegt es nahe, würde man erstmal denken, auch Politik zu machen, weil viele Juristen sich in der Politik engagieren, als Notar wiederum eigentlich eher nicht. Wann kam das bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, okay, ich geh in die CDU und bin nicht nur Mitglied, sondern macht da auch was?
Also ich hatte tatsächlich in der Anwaltskanzlei einen Kollegen, der war seinerzeit Mitglied im Rat der Stadt, auch CDU. Und ich habe, wie das dann so üblich ist, wenn man ein bisschen außen vor steht, natürlich immer gelästert und gesagt, wieso macht ihr das so und das kann doch nicht wahr sein und so weiter und so fort.
Echt? Okay.
Und irgendwann hat er gesagt, weißt du, mir geht das auf den Geist, dass du dich immer nur beschwerst. Wenn du meinst, du kannst das besser, dann mach. Mhm. Und dann hat er mir einen Aufnahmeantrag CDU sozusagen auf den Schreibtisch gelegt. Mhm. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und gedacht, naja, schaden kann das nicht. Bin dann, das war 2004 und okay, bin dann auch Mitglied geworden. Aber ich habe dann tatsächlich auch gesagt, also wenn ich Mitglied werde, dann möchte ich tatsächlich auch machen.
Okay.
Und nicht einfach nur meinen Beitrag bezahlen und das war's. Und so habe ich dann gesehen, dass ich im Jahre 2006 bei den Kommunalwahlen dann auch einen aussichtsreichen Platz bekomme.
Es ist interessant, dass das so schnell geht, ne? Weil man denkt ja immer so, also man müsste dann, vielleicht ist es heute nicht mehr so, oder vielleicht war es damals auch nicht mehr so, durch die Ochsentour, durch die Instanzen, man muss dann die Kollegen überzeugen, aber die waren relativ schnell dann auf dem aussichtsreichsten Listenplatz.
Ja, das ist das eine. Ich habe auch ganz gut persönliche Stimmen bekommen für einen Neuling. Allerdings muss man auch sagen, 2006 hat die CDU wirklich das beste Ergebnis bekommen bei den Kommunalwahlen in Buchholz, was sie jemals hatte. Okay. Und das mag auch ein Grund, da sind natürlich 17 CDU-Leute Ratsmitglied geworden. Und das mag natürlich auch für mich dann ein Grund gewesen sein, weshalb ich es dann noch geschafft habe.
Und wie war das dann, als jemand, der vorher vor einem gelästert hat, haben Sie dann sich bei Ihrem Kollegen entschuldigt und gesagt, oh, das ist aber wirklich ja viel anstrengender und viel schwieriger, als ich das gedacht habe? Oder haben Sie es einfach besser gemacht?
Ich hoffe, dass ich es natürlich im Ergebnis besser gemacht habe. Aber es ist in der Tat natürlich von außen, sagt man bei vielen Dingen, ach wieso und warum und kann man es nicht besser machen. Aber man ist natürlich auch in gewissen Dingen gefangen. Mhm. Die sind einfach so, das merke ich jetzt auch. Mich sprechen auch viele Leute an, warum macht ihr denn dieses oder jenes? Es kann doch nicht wahr sein, dass ihr das so macht. Ja, das muss man dann erklären. Und man kann leider nicht immer alles so machen, wie man es gerne hätte.
Wann kam zum ersten Mal die Idee auf und dann auch der Wunsch bei Ihnen zu sagen, okay, ich mache mal für eine Zeit lang, gehe ich aus dem Job des Rechtsanwalts und Notars raus und werde Bürgermeister.
Also ich war vor meinem Job als Bürgermeister erster Stadtrat, das war 2009.
Ist auch ein hauptamtlicher Posten?
Ja, genau. Ja. Das ist, da wird man allerdings als sogenannter Wahlbeamter vom Rat gewählt, weil ich einfach Lust hatte. Es hat mir gefallen, auch da für die Verwaltung tätig zu sein. Und es ergab sich damals, dass der damalige erste Stadtrat nach Hamburg gewechselt ist in einen anderen Bereich. Das heißt, die Stelle wurde frei. Ich habe gedacht, das wäre mal was anderes und ich war altersmäßig so an der Schwelle, wo man sagt, also wenn ich nochmal was ganz anderes machen möchte, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Das war also 2009 der Fall und mein Amtsvorgänger hat dann irgendwann entschieden, dass er nicht mehr antritt. Und da war für mich die Frage, was machst du? Lässt du dir jemand hier vor die Nase setzen oder versuchst du es eben selber zu machen? Und ich habe mich für Letzteres entschieden.
Wie war die Reaktion von Ihrem Kollegen, der Sie damals in die CDU gebracht hat?
Also ja, er hat damit, glaube ich, nicht gerechnet. Zwischenzeitlich war er allerdings auch gar nicht mehr in Buchholz, sondern in Karlsruhe, so dass wir dann nur noch entfernten Kontakt hatten.
Okay, und ist es dann einfacher für einen Rechtsanwalt und Sie haben ja eine eigene Kanzlei, das war dann Ihre Kanzlei, das dann ruhen zu lassen einfach für eine Zeit lang. Also Sie kennen ja jetzt, ich habe es gesagt, Sie treten nicht wieder an, danach arbeiten Sie noch wieder eine Zeit lang als Rechtsanwalt
genau,
und Notar.
Ja. Ne? Genau. Also man darf natürlich nicht irgendwie noch tätig werden. Das heißt in der Tat, und das war für mich auch die Voraussetzung, gerade im Bereich Notariat, dass das Notariat ruht. Mhm. Und ich dann später, wann immer, man weiß ja nie, wie lange man in dem Amt bleibt, dann wieder als Notar tätig werden kann.
Sie sind seit 2014, richtig?
Genau.
Bürgermeister. Mhm. Das sind also jetzt 12 Jahre, 2 Amtsperioden.
Ja.
Wenn Sie jetzt da drauf gucken und Sie haben gerade vorhin gesagt, also Sie haben früher auch ein bisschen gelästert und Leute sagen auch, wieso macht ihr das nicht so und so, warum macht ihr das nicht so und so? Was ist sozusagen das größte Problem, was man als Außenstehender nicht versteht, wenn man auf die Arbeit eines Bürgermeisters Schrägstrich eines Politikers, ich glaube, da muss man noch trennen. Also ich habe jetzt gelernt, dass ob Bürgermeister Politiker sind, ist eine zweite Frage. Aber was verstehen Menschen von außen nicht, wenn sie auf die Politik im Lokalen gucken?
Ja, sie verstehen vieles nicht dahingehend, dass man natürlich in seinen Entscheidungen auch abhängig ist, vielfach von Vorgaben, von gesetzlichen Regelungen, zum Beispiel im Vergaberecht. Warum macht ihr das nicht einfach so, dass ihr den hier beauftragt, der ist auch vor Ort oder was auch immer. Und dann sind die Abläufe auch manchmal anders, als man sich das vorstellt. Dinge dauern länger, verzögern sich, weil gewisse Kapazitäten auch bei Firmen nicht da sind. Manchmal kann man sich allerdings auch mit seinen Ideen im Rat nicht durchsetzen und bekommt die entsprechende Mehrheit nicht. Und das sind eben so Gründe, die so ein Außenstehender natürlich nicht sieht. Der sieht den Optimalfall und nicht den der Wirklichkeit, wo vieles dann auch mal nicht so läuft.
Offensichtlich hat Sie das aber nicht gestört. Das ist dann anstrengender. Ist es anstrengender gewesen, Entscheidungen als Bürgermeister durchzusetzen, als Prozesse, als Rechtsanwalt zu gewinnen?
Kommt natürlich immer auf die Mandate an.
Das stimmt.
Also es ist schon ziemlich anstrengend, weil es ist ja so, als Bürgermeister, viele Leute glauben, der Bürgermeister hat viel mehr Möglichkeiten, als er wirklich hat. Wenn ich Schulklassen habe, die zu Besuch kommen, dann fragen die mich häufig, oh, du hast ja so viel Macht und so, wie ist das eigentlich? Und dann muss ich denen mal erklären, dass der Bürgermeister gar nicht so viel Macht hat. Ich habe eine Stimme im Rat von 39. So, 38 also sind nicht meine Stimme. Mhm. Und das ganz Entscheidende, der Rat bestimmt ja den Haushalt.
Ja.
Und ohne Geld geht gar nichts. Insofern muss man immer auch sehen, dass man Mehrheiten bekommt und organisiert. Und manchmal ist das auch mit den, ich habe ein CDU-Parteibuch, aber das heißt nicht, dass ich jetzt immer nur streng mit auf Parteilinie bin. Manchmal muss man auch abweichen. Und manchmal muss man auch die eigenen Leute noch mehr überzeugen. Und und das ist nicht immer so einfach.
Macht es ja immer noch mehr Spaß, wenn Sie es jetzt 12 Jahre machen, ist ja keine kurze Zeit. Hat es mehr Spaß gemacht als die Arbeit als Anwalt? Oder ist Spaß keine Kategorie? Weil ich weiß gar nicht, ob eine Arbeit als Anwalt immer Spaß macht. Das müssen Sie sagen. Also
es macht schon auch Spaß. Ja. Ich vertrete ja die Stadt Buchholz seit 3 Jahren. Unsere Justiziarin ist in einen anderen Bereich gegangen und deshalb vertrete ich die Stadt Buchholz jetzt auch vor den Gerichten, also Verwaltungsgericht und Arbeitsgericht, da wo kein Anwaltszwang ist, weil ich ja nicht als Anwalt tätig bin. Ich habe seinerzeit gesagt, wir probieren das mal, wir müssen ja vielleicht erstmal nicht gleich einen neuen Justiziar einstellen.
Spart Geld.
Und da habe ich wieder so richtig wirklich in der Tat Spaß bekommen, Schriftsätze zu verfassen, zu Gericht zu gehen und so weiter. Und da habe ich vielleicht auch so ein bisschen den Biss wieder bekommen, zu sagen, so, das möchte ich jetzt noch mal ein paar Jahre auch hauptberuflich wieder machen.
Ich habe es gerade gesagt, würden Sie sich eigentlich überhaupt als Bürgermeister, als Politiker bezeichnen?
Wenig. Okay. In erster Linie leitet man eine Verwaltung, in meinem Fall mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich kann man auch gestalten, aber der typische Politiker ist man da nicht in dem Falle.
Und interessanterweise scheint sie ja das dann auch nicht gereizt zu haben. Das finde ich auch, das war bisher bei allen Bürgermeistern und Bürgermeistern hier, als keiner dabei war, einer war mal auf Landtagsebene, und die anderen haben gesagt, nee, das wäre nichts für mich. Ich möchte nicht im Bundestag, im Landtag, ich möchte sowas als nicht. Ich möchte da sein, wo ich unmittelbar merke, was ich machen kann und was nicht. Bei Ihnen auch, das war ja nicht so, Sie hätten ja, werden dann gehen in die CDU, kriegen gleich einen aussichtsreichen Listenplatz, pop, sind erster Stadtrat, sind Bürgermeister, und jetzt als nächstes werde ich Bundestagsabgeordneter oder was auch immer.
Das habe ich ja probiert vor zwei Jahren.
Das wusste ich nicht.
Ja, tatsächlich. Okay. Also der langjährige Bundestagsabgeordnete hatte dann irgendwann gesagt, ich trete nicht mehr an. Mhm. Und da habe ich gedacht, in der Tat, ja, das würde mich auch reizen.
Okay.
Aber die Partei hat es nicht gewollt. Also insofern bei der Aufstellungsversammlung bin ich da durchgefallen und das muss man dann auch akzeptieren. Aber ich habe trotzdem weiterhin viel Spaß an meiner Arbeit als Bürgermeister.
Und trotzdem haben Sie entschieden für sich, ich trete nicht mehr an. Die Wahl ist im Herbst diesen Jahres?
Ja, ne? Am 13. September.
13. September, richtig. Und das hat vor allen Dingen was damit zu tun, das war interessant, dass einige ihrer Kollegen aus Niedersachsen gesagt haben, ah, ist das cool mit diesen 8 Jahren, wo man sagen muss, 8 Jahre ist eine irre lange Zeit. War das für Sie der begrenzende Faktor zu sagen, okay, in 8 Jahren wären Sie 70, richtig?
Ja, kurz vor Vollendung des 71. Lebensjahres sogar.
Und das war der Moment, wo Sie gesagt haben, zu lang?
Das zum einen, zum anderen finde ich aber auch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Mhm. Also ich höre viele Leute, die sagen, schade, dass sie aufhören, warum machen sie eigentlich nicht weiter? Und wer weiß, vielleicht sagen die Leute nach 20 Jahren, oh Gott, endlich ist der weg, den kann ich auch nicht mehr sehen. Also im Moment ist da eine sehr gute Stimmung, aber ich muss auch sagen, so ein Amt nach 12 Jahren, ich finde, das reicht dann auch. Und Demokratie lebt auch vom Wechsel, zum einen und zum anderen. Glaube ich, verliert man vielleicht mit der Zeit auch mal den Blick für das eine oder andere. Und ich finde das ganz gesund, wenn nach 12 Jahren dann auch mal jemand anders da reinkommt, der vielleicht auch andere Ideen hat oder eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Also insofern fällt es mir auch gar nicht schwer zu sagen, ich höre auf und mache nochmal wieder was anderes.
Eine Frage, die ich dann immer stellen muss, wenn jemand das sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, weil es so viele Leute betrifft. Woher weiß man das denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich überlegt man sich das eine oder andere Mal. Jetzt gibt es natürlich so gerade in diesem Jahr viele letzte Male.
Also genau.
Das letzte Mal den Neujahrsempfang hier oder auch beim Abendblatt oder was auch immer. Viele Veranstaltungen, die jetzt das letzte Mal für mich in meiner Funktion als Bürgermeister dann stattfinden. Aber ich finde schon, erstens geht das Leben danach auch weiter. Es gibt auch viele neue Dinge, die dann kommen. Und tatsächlich freue ich mich aber auch wieder, in meinem alten Beruf tätig zu werden.
Werden Sie dann auch gemalt? Eigentlich gibt es sowas in Buchholz, so eine Galerie der Bürgermeister?
Ja, die gibt es. Und es gibt auch schon einen, der mir schon lange, lange mal gesagt hat, also Herr Röse, wenn Sie mal aufhören, ich würde Sie gerne malen.
Okay.
Ich weiß aber noch nicht, ob ich es wirklich will, ehrlich gesagt.
Aber kann man sich dem entziehen, wenn es sozusagen da eine Galerie von Bürgermeistern gibt, kann man sich dem entziehen und sagen, nee, ich, hiermit endet das jetzt oder hängt von mir da ein Foto rein?
Nee, ich glaube, man kann sich dem nicht entziehen und ich glaube, ich werde mich dem auch beugen. Ich will nur nicht irgendwie grün oder blau im Gesicht sein, wie das bei manchen Porträtfotos ist.
Also, gibt es jemanden, den Sie im Blick haben, wo Sie sagen, Mensch, das wäre einer, das könnte ein guter Kandidat sein. Gibt es überhaupt schon Kandidaten für die Wahl?
Oh ja, ich glaube, es gibt mittlerweile schon 5 Kandidatinnen und Kandidaten. Scheint ein sehr begehrter Job zu sein und ich halte mich da zurück. Ich bin ja Wahlleiter und deshalb ja auch ganz neutral. Ich kenne die Leute zum Teil, manche kenne ich nicht so gut. Am Ende wird jeder das irgendwie schaffen, der in das Amt gewählt wird und jeder mit seiner eigenen persönlichen Note natürlich. Der eine macht es vielleicht besser, der andere schlechter oder mit anderen Schwerpunkten. Ich denke mal, das wird sich zeigen dann am Ende.
Interessant, also ist es ein gutes Zeichen, also dass 5 Kandidaten da sind? Sie sagen das Amt des Bürgermeisters von Buchholz, muss man natürlich in dem Fall sagen, ist offensichtlich sehr beliebt. Also was ist nicht, weil man muss sich das zutrauen, man muss dann einen Wahlkampf machen, man muss auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Geld zusammensammeln. Der Bürgermeister von Emshorn hat es hier erzählt, dass da schon so ein paar 10.000 Euro mal, da hilft es. Also das ist ja aber ein gutes Zeichen für die Demokratie, dass es Menschen gibt, die da Lust drauf haben. Auch, und Sie können in ruhigen Gewissens sagen, wisst ihr was, also all das, was ihr so manchmal in den Zeitungen lest, Bürgermeister werden angepöbelt, Bürgermeister werden bedroht. Gibt es auch in den Kreisen, mit denen ich hier gesprochen habe, kann man sich anhören, da gibt es schon welche, die sagen, das passiert dann halt schon und ich muss halt schon manchmal meine Adresse wegmachen und sonst was, also vom Briefkasten. In Buchholz ist es nicht so, in Buchholz wird dem Bürgermeister nach wie vor sehr respektvoll begegnet.
Würde ich schon sagen, ja. Okay. Also zunächst einmal denke ich, ich habe schon das Gefühl, dass manche Leute, die sich bewerben für das Amt des Bürgermeisters, nicht so eine klare Vorstellung von dem haben, was sie eigentlich erwartet. Weil ich glaube, dass viele Leute mehr so diese 10 oder 5% politische Arbeit sehen und nicht die 90 bis 95% Verwaltungschef und Strategien erarbeiten etc. pp. Das steht natürlich so im Vordergrund und das, glaube ich, ist das eine. Das andere ist, mir ist das nie begegnet, dass irgendwas Unangenehmes war oder so. Natürlich kriegt man manchmal komische Briefe oder so. Ich habe eine Mappe, die nenne ich Kuriositätenmappe, da tue ich alles rein, was da. Aber ich habe zum Beispiel auch den Wahlflyern meine Handynummer, sogar meine Adresse raufgeschrieben. Okay. Ja, meine Frau war auch kritisch und sagte, oh, muss das sein, aber ja, findet, wer es rausfinden will, findet das ohnehin raus.
Absolut. Wir hören uns gleich mal an, was die Kollegen, der Kollege Lars Hansen, über Buchholz zusammengestellt hat. Ich glaube, es ist wie immer bei dem Kollegen sehr unterhaltsam geworden. Vorher wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, weil ich es auch mit allen bespreche, wie wichtig ist die Nähe Buchholz zu Hamburg? Nähe ist ja relativ, muss man sagen. Also nochmal für die, die sich nicht so auskennen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man wie lange nach Buchholz?
Also mit dem schnellen Metronom, wenn er dann auch schnell fährt, 21 Minuten.
21 Minuten. Metronom ist ein, könnte man eine eigene Podcast-Reihe, glaube ich, geht Ihnen auch so. Ja. Dann ist es natürlich Buchholz auch über die Autobahn sehr gut angebunden. Auch da kommt es drauf an, wenn man fährt, ne?
Ja, mehr oder weniger. Mehr also oder weniger. Nachts um eins kommen Sie wahrscheinlich gut durch, ja. So um diese Zeit heute Nachmittag eher schlecht.
Wie lange haben Sie gebraucht? Sind Sie heute mit dem Auto da?
Ja, ich bin mit dem Auto da. Ich habe fast 1,5 Stunden
gebraucht. Tatsächlich?
Ja. Das ist aber ungewöhnlich, also man ja. So ein bisschen...
Normal, 20, was ist normal? Normal?
Normal so eine Stunde, also eine Stunde, etwas Stau ist immer.
Okay. Weil an sich ist die Anbindung ist gut,
ja.
Aber es ist halt immer sehr, sehr voll.
Also wenn es frei ist, dann kann man gut durchkommen.
Kann man durch gut tun. Wie viele Menschen pendeln aus der Stadt raus und wie viele pendeln rein? Haben Sie die Zahlen parat?
Die ganz genauen Zahlen habe ich nicht, aber es pendeln mehr raus Richtung Hamburg als rein nach Buchholz. Die Zahlen sind ungefähr zwischen 8.000 und 10.000 Auspendler und 6.000, 7.000 Einpendler.
Das heißt, die Rolle, die Nähe zu Hamburg spielt für Buchholz was für eine Rolle?
Eine sehr große Rolle.
Okay. Und dann, und die Entfernung zu Hannover? Ich frage mich immer manchmal so, wir haben auch einige Kollegen, die in Buchholz leben und man denkt immer so, und ich kenne Buchholz, weil ich in Harburg aufgewachsen bin, halt auch recht gut. Da denkt man immer irgendwie, ja, das gehört zu Niedersachsen, das ist irgendwie ein Zufall. Es könnte genauso gut zu Hamburg gehören, oder?
Ja, das ist wohl so. Und tatsächlich, Hannover ist ganz weit weg.
Ja.
Also gefühlt, gedanklich ganz weit weg. Ich bin natürlich ab und an dort, aber ich glaube, Buchholz, Hamburg, das ist schon eine starke Verbindung.
Auch so gefühlt ein anderes Bundesland? Also gefühlt, also ist oder fühlt sich der Arnsburger Bürgermeister sagte, wir Arnsburger fühlen uns schon stark als Schleswig-Holsteiner. Der Pinneberger Bürgermeister sagte, boah, es ist halt so dicht an Hamburg dran. Die Norderstedter Bürgermeisterin sagte auch, ja, wir fühlen uns als Schleswig-Holsteiner, aber seien wir ehrlich, wir haben sogar eine 0-4-0 Vorwahl.
Ja.
Wenn ich mit Buchholzern spreche, dann ist es, man denkt manchmal so ein bisschen wie bei Sylt. Es ist so ein bisschen Hamburg, oder?
Also in der Tat, und wir sind ja auch sehr dicht an Hamburg, dichter teilweise als einige nördliche Stadtteile.
So ist es.
Aber irgendwie ist die Elbe dann doch so ein Cut.
Okay.
Und ich glaube, selbst Harburg hat manchmal so das Gefühl, na, gehören wir zu Hamburg oder nicht, wegen der Elbe. Aber ich würde schon sagen, die Bindungen nach Hamburg sind sehr stark.
Und das erstaunlich finde ich immer, das darf ich als Harburger sagen, dass ich immer früher ein bisschen neidisch war, weil die Hamburger, also die nördlich der Elbe sind, haben auf Harburg wirklich runtergeguckt, wie auf so ein Kind, das keiner haben möchte in der Familie. Das war aber dann für Hittfeld und Buchholz und Jesteburg nicht so. Ja. Über die sprach man, oh, die tollen Orte, da würde man gerne wohnen, wenn man sich's leisten kann. Stichwort leisten können, können Sie noch Menschen, die in Hamburg sagen, ich finde hier kein schönes Haus, kann man sagen, komm zu uns, hier ist es schön, aber es ist auch ganz schön teuer?
Ja, es ist schön und schön teuer, beides.
Okay.
Aber in der Tat ist es auch gar nicht so einfach. Also wenn es nur teuer wäre, ist es aber auch schwierig, überhaupt was zu bekommen. Das in allen Preiskategorien ist das so.
Wir hören mal rein, was der Kollege Lars Hansen, wie der Buchholz beschreibt. Da bin ich jetzt selber sehr gespannt. Und Sie können natürlich hinterher sagen, alles Quatsch, alles falsch. Sie haben jetzt eine Minute 23. Mal sehen, was er erzählt.
Buchholz. Ja, Buchholz. Die Buchholzer müssen sich mal entscheiden, was ihre Stadt eigentlich sein soll. heimliche Kreisstadt von Harburg oder doch der verschnarchte Vorort von Hamburg, der morgens den Metronom füttert und abends Ruhe atmet. Mittelgroße Stadt mit einem Plan oder eine Handvoll Dörfer mit eigener Agenda. Beides ginge, aber nicht zusammen. Der Konsens der 42.000 Buchholzer lautet, Hauptsache, es gibt in der Stadtnähe einen Bäcker, eine Kita und eine WhatsApp-Gruppe, in der der Maibaum diskutiert wird. In der Stadt staut sich der Durchgangsverkehr. Die Urbaniker wollen ihn außen um Buchholz herumführen, um innen Platz für die Stadtentwicklung zu haben. Die Naturromantiker sind dagegen und kämpfen um jeden Käfer. Sowas nennt man Zielkonflikte. Die Innenstadt probiert urban mit Kulturzentrum, Burgerbude und Barista, während nur ein paar Kurven weiter der Brunsberg zum Schnuckengucken ruft. Großstadtfeeling oder Heideromantik? Die Antwort bleibt ein entschiedenes Jein. Vielleicht ist genau das der Witz. Buchholz ist beides und alles dazwischen. Ein Ort mit Stadtkante und Heiderand. Demnächst mit Ostring und schon immer mit Waldweg. Eine Stadt, die sich nicht entscheiden muss, wer sie ist, weil sie sich schon längst entschieden hat, es sich nehmen zu lassen, beides zu sein. Und wenn jemand fragt, ob Winsen Kreisstadt bleiben sollte, könnte Buchholz gönnerhaft lächeln und zurückfragen, was sollen wir mit den ganzen Beamten? Parkplätze hätten wir gerade keine für sie.
Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Sie schmunzeln und lachen sogar. Hat das getroffen?
Also ja, ich würde sagen, das ist schon ganz gut beschrieben. Zumindest der Verkehr ist großstadtmäßig, auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, wir sind die größte Stadt im Landkreis Harburg. Aber in der Tat, wir sind ja auch im Vergleich zu Hamburg eher eine kleine Stadt und auch nicht großstädtisch. Und ich glaube auch, das wollen wir gar nicht wirklich sein. Dazu haben wir auch zu wenig, ich sag mal, wenn es vergleicht mit Buxtehude oder Lüneburg, die eine schöne Altstadt haben oder so wirkliche Magnete. Das ist bei uns dann doch eher die Natur und ein gutes, komfortables Wohnen mit eigentlich allem, was man braucht.
Durchaus aber auch, wenn diese Frage ist, was will man sein? Also man kann, das habe ich so, ich weiß gar nicht, wie oft ich in der Empore im Buchholz war, aber ganz schön oft. Also auch ein kulturelles Angebot, was jetzt über so eine Stadt dieser Größenordnung, also was ich schon sehen lassen kann, ne?
Ja, reicht auch wirklich über unsere Stadtgrenzen hinaus, das stimmt.
Ich muss sagen, wussten Sie eigentlich, dass die Hamburger Goldkirchen, wo die sich auf ihr großes Konzert in der Barclays Arena vorbereitet haben, in Buchholz? Interessanterweise, also die das mit der Kreisstadt, das ist ja immer so eine Frage, es gibt auch in Schleswig-Holstein gibt es irgendwie die Elmshorn und Pinneberg, wo die Elmshorn deutlich größer ist, viele sagen auch deutlich schöner, aber Pinneberg die Kreisstadt ist. Ein bisschen Buchholz und Winsen ist auch so, wenn man sich das Image anguckt und die Menschen fragt, in Hamburg fragen würde, oder welche Stadt ist schöner, Buchholz oder Winsen, ist, glaube ich, die Antwort relativ eindeutig. Nagt das an den Buchholzern tatsächlich anscheinend nicht?
Nein. Ich glaube, der normale Otto-Normalbürger, dem ist das ziemlich egal. Aber natürlich sind wir immer so ein bisschen Winsener Bürgermeister und ich. Ja, das ist immer so ein bisschen klar. Ja, ihr seid Kreisstadt, aber dafür sind wir die schönere Stadt oder so. Aber es ist in Wirklichkeit keine echte Konkurrenz.
Auch hier wieder angesprochen, die beiden großen Themen, jetzt verbessern Sie mich, wenn das nicht so ist, die zwei großen Themen ist Verkehr und Wohnen. Das sind tatsächlich die zwei großen Themen bei Ihnen?
Ja, das sind zwei sehr große Themen. Leider auch zwei Themen, bei denen wir gar nicht so richtig vorankommen. Das Thema Ostring, wir nennen das jetzt Ostumfahrung, ist ja in der Tat schon ein Thema, was uns seit 30 Jahren bewegt. Und auch das Thema Bauen und Wohnen ist extrem schwierig. Und auch da hat eigentlich so der Otto-Normalbürger eigentlich kein Verständnis mehr. Warum macht ihr denn das jetzt nicht einfach mal? Oder warum dauert das so lange? Ja, das sind halt Planungsprozesse und so weiter.
Aber die natürlich wirklich ärgerlich sind. Wir haben das Gleiche mit Ihrem Kollegen aus Bad Segeberg, der jetzt davon ausgeht, dass wirklich es den Spatenstich für die A20 gibt. Aber ich glaube, nach 50 Jahren. Und wenn Sie sagen, diese Ostumgehung nach 30 Jahren, das ist einem, aber da muss man doch als Bürgermeister irgendwann fatalistisch werden und sagt, weißt du, was passiert eh nicht mehr. In meiner Amtszeit ist ja dünn. Sie hatten ja vielleicht die Hoffnung, als Sie angefangen haben vor 12 Jahren, ja, irgendwann bin ich da und dann geht es los. Und dann vergehen 12 Jahre und es wird ja dadurch auch nicht günstiger.
Nein, es wird nicht günstiger. Tatsächlich ist es ja so gewesen, dass es schon mal einen Planfeststellungsbeschluss gab. Der ist dann ja kassiert worden vom Verwaltungsgericht und danach gab es erstmal so ein bisschen eine Phase, wo man mit der Politik, in der Politik diskutiert hat, was machen wir jetzt? Und dann ein neues Planverfahren anzuschieben, das dauert halt in Deutschland Ewigkeiten. Mhm.
Und ist aber dann für einen Bürgermeister einfach, dann ist es ist so. Und weil es fällt ja da auf sie, also die Leute verstehen es dann, es fällt ja auf sie zurück, guck mal, der kriegt da auch nicht hin.
Ja, so ein bisschen ist das, ich könnte dann natürlich sagen, ist ja eine Kreisstraße, habe ich ja eigentlich formell nichts mehr zu tun, aber das sieht natürlich auch keiner, es ist natürlich unsere Buchholzer Ostumgehung. Schwierig wird es, weil natürlich so diese Frage ein bisschen was auch mit der Stadtentwicklung zu tun hat. Wir haben jetzt beispielsweise ein Unternehmen, das eine Fläche, die kontaminiert ist, direkt am Bahnhof sanieren möchte. Mhm. 18 Hektar, da sollen 1200 Wohnungen drauf entstehen. Wow. Das ist aber im Süden der Stadt. Das heißt, da ist genau das Verkehrsproblem. Mhm. Und eigentlich geht nicht das eine ohne das andere. Nun wollen aber gerade die Ostring-Gegner unbedingt diese Wohnbebauung und sagen aber nichts zu der Umfahrung. Und das ist eben dann so ein echter Konflikt, den man hat, weil man eigentlich dringend die Wohnungen braucht. Und ja, also in meiner Amtszeit wird das jedenfalls garantiert nichts mehr werden. Da lege ich die Hand für den Feuer.
Das kann man. Woher kommt dieser, wenn Sie sagen, wir brauchen neue Wohnungen, woher kommt dieser Druck, weil tatsächlich Menschen aus Hamburg nach Buchholz strömen und umgekehrt von der anderen Seite auch nach Buchholz, weil die dann dicht an Hamburg dran sind?
Das ist das eine. Ich glaube, also wir haben viel Zuzug aus Hamburg nach wie vor. Mhm. Aber wir wachsen aber auch nicht nur durch die Leute, die aus Hamburg zu uns ziehen, sondern auch aus anderen Gegenden. Wir haben beispielsweise im Bereich der sozialen Infrastruktur, wir haben ja unheimlich viele Kitas in den letzten Jahren aufgebaut und so weiter. Und da kommen zum Teil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus dem Krankenhaus, über 1100 Beschäftigte hat das im Buchholz, aus Schneewerding, Soltau und von sonst woher. Das kostet nicht nur wahnsinnig viel Zeit, auch Geld, diese Anfahrt. Und auch die wollen natürlich am liebsten vor Ort wohnen.
Miete heute, was ist so, wo geht das los im Buchholz? Also wenn wir jetzt nicht vom geförderten Wohnungsbau sprechen, sondern vom normalen.
16, 18 Euro pro Quadratmeter. Wow. Kalt.
Wow.
Ja. Also wir haben als Stadt natürlich.
Also muss man sagen, 100 Quadratmeter bist du schnell mal bei warm über 2000 Euro.
Ja. Ja. Durchaus.
Okay. Mhm. Wo dann für die Krankenschwester schon wieder schwierig wird.
Das ist das Thema, genau.
Ja. Für einen, der in Hamburg, aber ach, das ist ja dann, das sind schon, also wir kommen dann schon, je nachdem, welchen Stadtteil in Hamburg man sieht, sind Hamburger Verhältnisse zum Teil.
Ja, wir versuchen ja über die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises auch günstigen Wohnraum im Buchholz zu schaffen. Auch das dauert natürlich immer und geht gar nicht so schnell. Und dann hat man 150 Wohnungen und 350 Leute, die gerne einziehen möchten. Ne?
Das heißt, auf was könnte sozusagen Ihr Nachfolger, wenn das gut liefe, eines Tages Oberbürgermeister sein? Wobei ich immer nicht weiß, wie das in Niedersachsen, das ist anders geregelt als in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein ist es ab 50.000, ja. In Niedersachsen ist es anders geregelt.
Ne? Ich glaube 60.000. Ich glaube, mit Oberbürgermeister wird das so schnell nichts werden. Mann.
Aber wie gibt's eine Zahl, wo Sie sagen können, das könnte, wenn man den Rest der Infrastruktur anbelangt, das könnte Buchholz vertragen?
Ich würde sagen, etwas Wachstum können wir durchaus vertragen. Aber wenn man diese 1200 Wohnungen, von denen ich vorhin sprach, nehmen würde, da wären wir schon nicht nur straßentechnisch, sondern auch mit der sozialen Infrastruktur, Ärzteversorgung etc. Es kommt ja viel mehr als Straße und Wohnen noch dazu, schon an unseren Grenzen.
Das geht so weit, dass der Bürgermeister von Elmshorn hier erzählt hat, die Stadt ist jetzt so bei 54.000 Einwohnern und er sagt, theoretisch könnten wir wachsen. Aber wir können im Moment gar nicht wachsen, weil die Versorgung unter der Erde würde das jetzt nicht. Wir sind da schon an der Grenze und müssen da erstmal was machen. Ich kann Sie natürlich nicht hier rauslassen als CDU-Mann, ohne Sie zu fragen, wie Sie als Bürgermeister, als CDU-Politiker und als Bürger eigentlich das sehen, was gerade in Berlin passiert unter einem CDU-Bundeskanzler, der es ja tatsächlich geschafft hat, in einer, finde ich, atemberaubenden Geschwindigkeit, Olaf Scholz zu unterbieten und jetzt selber der unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten ist. Wenn man sich jetzt die neuesten Umfragen anguckt auf Bundesebene, CDU liegt glaube ich bei 22-23%, die AfD 5 Prozentpunkte darüber. Würde mich interessieren, was für einen Blick haben Sie darauf und haben Sie eine Idee, was da falsch läuft?
Also die Zahlen sind natürlich erschreckend und es ist auch schade, dass es so gesehen wird. Ich habe eher einen etwas anderen Blick. Ich denke natürlich, wir haben da eine Zwangsehe zwischen CDU und SPD mit im Prinzip völlig oder nicht völlig gegensätzliche, aber doch nicht mit sehr gleichlautender Zielsetzung. Mhm. Die SPD musste sich auch erstmal erholen von diesem Tief, was sie hatte bei der letzten Wahl, muss sich natürlich auch positionieren. Das heißt, auch die CDU hat nicht so toll abgeschnitten, wie sie wollte. Da sind natürlich zwei einigermaßen gegensätzliche Positionen. Das ist immer sehr schwer. Und hinzu kommt natürlich auch jetzt diese ganze Gesamtgemengelage, die das auch nicht einfach macht. Also ich möchte da nicht tauschen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich extrem schwer ist. Das ist so, wie die Leute sagen, warum macht der Trainer von St. Pauli das nicht so oder so, wäre doch viel einfacher. Mhm. Und ich glaube, die Gemengelage ist sehr schwer. Ich habe durchaus Verständnis, dass das eine oder andere nicht so klappt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich genauso ungeduldig wie die Menschen und draußen auf der Straße und frage mich dann auch, geht das nicht wirklich besser?
Sprechen die Leute Sie auch darauf an, weil sie wissen, okay, das ist nicht nur Bürgermeister, sondern ist ja auch ein CDU-Mann?
Ich glaube, dass tatsächlich die Leute mich nicht unbedingt als CDU-Mann sehen.
Sondern als Bürgermeister und Buchholzer?
Ja.
Wenn Sie als Bürgermeister, so wie Friedrich Merz agiert hätten und hätten ganz viele Dinge am Anfang Ihrer Zeit oder auch mitten in Ihrer Zeit gesagt und dann aber andere Dinge getan, was hätte das für Sie bedeutet? Wären Sie dann noch Bürgermeister?
Ich habe das so gemacht tatsächlich.
Auch tatsächlich, okay.
Nach meiner ersten Wahl war der Haushalt nicht ausgeglichen, hat ein Riesenloch und ich musste die Gewerbesteuern erhöhen. Mhm. Und meinen ersten Haushalt als Bürgermeister habe ich gegen die Stimmen von CDU und FDP mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linke und einem Piraten durchgebracht. Das war gar nicht so einfach für mich, aber es war einfach notwendig. Das hat sich dann gelegt und bei der nächsten Wahl bin ich dann ja auch mit absoluter Mehrheit gleich im ersten Wahlgang gewählt worden. Aber manchmal hat man solche Dinge, da unterliegt man einfach Zwängen und kann es auch manchmal den eigenen Leuten nicht recht machen.
Aber ist ja auch mutig von Ihnen, sich dann gegen, wir haben einen Bürgermeister hier gehabt, aus Ahrensburg, der sogar, weil er so überkreuzt war mit seiner Partei, in einer Sachfrage aus der Partei ausgetreten ist, ist ja mutig, sich dann gegen die Partei zu stellen, die einen ja nominiert hat, ohne die man den Job nicht gekriegt hätte. Genau. Das ist etwas, was Friedrich Merz zum Beispiel nicht machen kann.
Das stimmt. Weil er dann wahrscheinlich mit der Vertrauensfrage konfrontiert ist und dann ist er weg.
Absolut. Also das ist okay. Das ist mutig. Das muss man aber als Bürgermeister vielleicht manchmal machen. Wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit und jetzt den, die jetzt nach Ihnen kommen, einen Ratschlag geben. Erste Frage. Arbeitszeit, Bürgermeister? Wie viele Stunden reden wir da?
Das schwankt, aber man hat manchmal tatsächlich 3 Wochen lang keinen einzigen Tag frei. Das muss man wissen. Und viele Abende.
Und weil es dann wirklich um die Sachen geht mit, also keine Ahnung, zur Schule, jemanden und den 100-Jährigen, sowas kommt alles dazu.
Ja, gratulieren. Und natürlich haben Vereine, das ist alles Ehrenamt, Feuerwehr etc., die haben ihre Feierlichkeiten und Feste alle an den Wochenenden und abends. Und natürlich erwarten die, dass der Bürgermeister dahin geht.
Ich staune immer bei Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein. Der nimmt auch etliche solche Termine wahr. Und es sieht immer aus, als ob es ihm Spaß macht. Wie erhält man sich diesen Spaß an Dingen, die sich ja bei Ihnen in 12 Jahren, jetzt ist es immer das letzte Mal, das ist wahrscheinlich schon mal, da hat man wieder einen anderen Blick auf die Ereignisse. Aber zwischendurch, und das merke ich auch bei jemandem wie mir, der es seit 15 Jahren macht, wird das Routine. Man muss halt sich sehr zwingen, das nicht Routine werden zu lassen, weil es einem dann ja schnell langweilt und man dann nur guckt, wie schnell kann ich hier wegkommen.
Ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Natürlich ist das manchmal sehr anstrengend und wenn man so eine Phase hat, wo man sehr viele Abende und Wochenenden hintereinander zu tun hat, ist man auch manchmal echt geschlaucht. Mhm. Da ist man manchmal wirklich richtig geschlaucht. Aber trotzdem muss man in der Lage sein. Es kann ja auch mal sein, dass man zu Hause irgendwie Stress hat oder irgendwas Schlechtes passiert und man geht dann irgendwo hin, muss man auch lächeln und zumindest den Schein wahren und fröhlich sein. Mir ist das, glaube ich, immer ganz gut gelungen und tatsächlich macht es mir aber auch wirklich Spaß.
Ein Juristenkollege von Ihnen ist Wolfgang Kubicki und den habe ich auch mal in einem Podcast wie diesem hier gefragt, warum er eigentlich nie Minister geworden ist. Und so richtige Antwort hat er nicht gegeben, aber die Antwort, die er gegeben hat, die würde ich gerne noch mit ihm besprechen. Er hat nämlich gesagt, ja Gott, als Minister, da hätte ich ja irgendwie mehr, was hat er gesagt, da hätte ich so viel weniger verdient als Rechtsanwalt. Das hätte ich mir niemals angetan. Ich habe ja immer nebenbei immer noch als Rechtsanwalt gearbeitet. Jetzt die Frage, finanziell war das was, diese 12 Jahre?
Also man muss schon sagen, dass die Vergütung ordentlich ist. wahrscheinlich, also meine Notarkollegen verdienen wahrscheinlich mehr oder haben mehr verdient, aber das ist für mich eigentlich nicht so im Vordergrund, ehrlich gesagt. Ich bin wirtschaftlich immer ganz gut ausgekommen.
Und Sie waren für die Zeit ja auch Beamter, richtig? Sie sind jetzt 12 Jahre Beamter auf Zeit. Das heißt, Sie kriegen dann auch eine anteilige Pension.
Ruhegehalt.
Ruhegehalt.
Ein Ruhegehalt und das sogar schon, ja, wirklich ab November. Also völlig unabhängig vom Alter kriegt man mit dem Ausscheiden ein Ruhegehalt. Ja.
Okay. Ich kann Ihnen am Ende eine Frage nicht ersparen, ist gar nicht schlimm. Ich leite es noch immer so ein, die ich allen anderen auch gestellt habe. Wenn Sie einen Tag oder eine Woche mit einem Kollegen, einer Kollegin in Hamburg, im Umkreis von Hamburg tauschen müssten als Bürgermeisterin oder Bürgermeister, welcher Kollege, welche Kollegin wäre das und warum? Es ist ganz schön, wissen Sie, ganz schön, alle anderen haben natürlich an dieser Frage, ah nein, ich am liebsten bin ich ja da und so, standen dann teilweise vor Wahlen, da sagt man sowas nicht. Bei Ihnen ist es jetzt völlig, Sie können jetzt einfach Wünsch dir was spielen, weil Sie haben da nichts mehr zu verlieren.
Nee, aber das ist auch ganz schwer zu sagen, mit wem man tauschen würde. Ich würde vielleicht tatsächlich mal mit dem Hamburger Bürgermeister tauschen wollen, damit man dann, damit der auch mal den Blick auf das Umland hat. Mhm. Ansonsten, weiß nicht, ich glaube, wir haben mehr oder weniger alle dieselben Themen auf der Agenda. Und da ist nichts wirklich ganz anders, dass man sagt, das muss ich jetzt auch mal machen.
Ich stelle mir vor, wenn man 12 Jahre Bürgermeister in Buchholz war, dann ist man ja geht durch die Stadt und viele Leute erkennen einen. Mhm. Bleiben Sie in Buchholz, wenn Sie nicht mehr Bürgermeister sind? Oder ist das so der Moment zu sagen, jetzt ziehen wir doch nochmal woanders hin, weil, oder damit eben nicht dieses ewige Hallo, 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 Hallo?
Nee, ich bleibe im Buchholz, so ist es zunächst erstmal vorgesehen und mich hat das auch nicht gestört. Meistens sind die Leute sehr freundlich. Es gab mal eine, die hat mich schon von weitem immer angepöbelt, lauthals. Okay. Das war schon manchmal ein bisschen unangenehm, aber ansonsten, ich finde das gar nicht so schlecht.
Und ich sage Ihnen, vielen Dank. Alle Folgen der Bürgermeister-Doku, so haben wir sie genannt, findet man auf abendblatt.de/podcast oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Und ich kann sagen, es lohnt sich und das war jetzt die letzte Aufnahme, die ich insgesamt gemacht habe. Man sagt irgendwie, ich verstehe, warum man, auch wenn es anstrengend ist, warum man Lust hat, Bürgermeister zu sein. Und es ist schön, dass es bei Ihnen und bei den anderen so ist, dass es auch tatsächlich noch Spaß macht, dass es eben nicht dieses, woher kommt dann dieses Bild durch Einzelfälle, dass es irgendwie ein gefährlicher Job ist, dass es irgendwie, also anstrengend ist klar, aber es ist gefährlich ist, dass es sogar sein kann, dass man sich beschützen lassen muss. Aber woher kommt dieses Bild? Einzelfälle.
Ich glaube, das sind Einzelfälle. Das war bei mir auch mal so, aber ich habe es nie wirklich so empfunden. Ich habe mich nie bedroht gefühlt.
Sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.